Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, Alicia Mentgen ist bei uns, Hauptstadtkorrespondentin beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Stefan Lambi ist Dokumentarfilmer und Buchautor. Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Und Marco Seliger von der Neuen Zürcher Zeitung. Bevor wir hier anfangen mit unserer Diskussion, schalten wir aber mal ganz kurz an den Ort des heutigen Geschehens, was die Koalitionsverhandlungen angeht. So Gerd Joachim von Fallor vor dem Konrad-Adenauer-Haus. Gerd, heute war ja der erste Tag der Koalitionsverhandlungen, war, glaube ich, noch so ein bisschen eine Art Schnupperkurs. Wo liegen denn eigentlich die Knackpunkte für die Koalitionsverhandlungen, die jetzt begonnen haben? Es geht ja nicht nur ums Finanzpaket, wie im Bundestag, es geht auch um Migration, Bürgergeld, Steuererhöhungen oder das Gegenteil davon, Wahlgeschenke. Wo liegen die Knackpunkte?
Ja, es gibt 16 Arbeitsgruppen, genauer genommen sogar 17. Da geht es um die Wahlrechtsreform in der 17. Das ist zum Beispiel auch schon ein Knackpunkt. Und natürlich sind die Schwerpunkte, wo man sich hier wirklich reiben wird, im Bereich Arbeit und Soziales. Da wird es viele Diskussionen geben. Und das ganz große Thema sind natürlich die Finanzen, auch zwischen CDU, CSU und SPD. Da spielt die Grünen noch nicht mal die große Rolle. Aber die Grünen braucht man natürlich im Bundestag und Bundesrat, um diese Riesenfinanzpakete durchzukriegen und die Grundgesetzänderungen. Also unter diesem Vorbehalt haben diese Gespräche heute hier im Adenauerhaus hinter mir angefangen. 16 Arbeitsgruppen, a 16 Personen, das sind 256. Man hat so viele Menschen beteiligt, weil man eben viele mitnehmen möchte. Die Sozialdemokraten werden am Schluss auch ihre Parteibasis befragen. Bei CDU, CSU gibt es kleine Parteitage. Wenn viele mitverhandeln, dann sind auch viele mit im Boot.
Gerd, das heißt also, Schuldenbremse und Sondervermögen, das schwebt wie ein Damoklesschwert über diesen Koalitionsverhandlungen.
Ja, so ist es. Ich habe hier mit mehreren Politikern sprechen können. Ein Sozialdemokrat hat mir ganz klar gesagt, also wenn das Sondervermögen Infrastruktur nicht kommt, dann sind wir raus. Ob das alle so sehen, ist dann die Frage. Man muss ja auch erst mal abwarten, was die nächsten Tage bringen. Aber das ist natürlich allen Beteiligten hier klar. Wenn diese Ausgangsvoraussetzung, diese finanzielle Ausgangsvoraussetzung nicht geschaffen wird, dann kommen echte Probleme hier auf CDU, CSU und die SPD zu.
Jetzt gehen wir mal davon aus, dass am Dienstag diese Klippe umschifft wird. Weder Bundesverfassungsgericht noch die Bündnisgrünen funken dazwischen. Man hat sich ja einen sehr ambitionierten Zeitplan gegeben. 10 Tage für die Arbeitsgruppen und dann soll es auch mit den Legitimierungen durch Parteitage bzw. Mitgliederentscheid, Unterschrift unter den Koalitionsvertrag und Kanzlerwahl ganz schnell gehen. Ist dieser Zeitplan überhaupt einzuhalten?
Bis Montag, den 24. um 17 Uhr wird verhandelt und dann sollen die Ergebnisse eben abgegeben werden. Das ist wirklich sehr ambitioniert. Ich habe mit mehreren Politikern eben darüber gesprochen, ob man das überhaupt schaffen kann. Und die einheitliche Meinung war, dass es auch Vorteile hat, wenn man eben nicht jeden Spiegelstrich ausverhandeln muss. Durch die Zeit hat man eben gar nicht die Möglichkeit, alles im Detail zu besprechen. Und mehrere Politiker haben mir auch gesagt, wir haben auch gar keine andere Wahl. Die weltpolitische Lage drängt uns jetzt, eine neue Regierung zu stellen. Die Haushalte 25 und 26 müssen aufgestellt werden. Also es drängt einfach. Und deswegen hat man auch nicht ewig Zeit. Friedrich Merz hat ja immer gesagt, er möchte vor Ostern zum Kanzler gewählt werden. Das wird nicht ganz klappen. Momentan ist ja der Plan so, dass er Mittwoch nach Ostern am 23. April gewählt werden soll als Kanzler. Aber wie gesagt, der Weg dorthin, der wird noch weit.
Gerd Joachim von Fallor vor dem Adenauerhaus. Herzlichen Dank. Ja, Herr von Lucke, Friedrich Merz und die Union haben ja in Sachen Schuldenbremse eine veritable Kehrtwende hingelegt, verglichen mit dem, was sie im Wahlkampf versprochen haben. Ist das ein Schaden für die Demokratie und wenn ja, wie groß ist er?
Ja, in der Tat. Ich halte das für einen nicht unerheblichen Schaden. Es ist schon ein echtes Problem der Demokratie, wenn ein frisch gewählter Bundestag nicht herangezogen wird, obwohl jeder von uns weiß, dass er in wenigen Tagen auch im Parlament sei Platz hätte nehmen können, sondern der Alte noch einmal über derartige Riesenpakete entscheiden muss. Und man muss es sehr deutlich sagen, hätte es dieses enorme Ergebnis der AfD nicht gegeben, hätte es auch nicht das Agieren von Friedrich Merz im Wahlkampf gegeben, was der AfD enorme Wähler zugespielt hätte, dann gäbe es heute nicht die Sperrminorität der Linkspartei und vor allem natürlich dieser ungemein erstarkten AfD. Also das ist ein Folgeproblem des Agierens von Friedrich Merz, dass er jetzt mit einem ausgesprochen demokratieproblematischen Agieren löst. Und das ist eine Hypothek, die für dieses Parlament, natürlich vor allem aber auch für diese Regierung, so sie denn am Dienstag zustande kommt, in dieser Weise mit den Paketen bleibt.
Herr Lambi, mit diesen Schulden sollen ja letztendlich auch teure Wahlgeschenke finanziert werden. Viele fragen sich da angesichts der weltpolitischen Lage, was hat denn da die Union, die SPD geritten?
Also zunächst mal habe ich das Gefühl, dass der größte Teil der Bevölkerung nach den Ampeljahren vor allem eine stabile Regierung sich wünscht. Und dieser Anfang ist so wackelig, dass man das Gefühl hat, die Regierung wackelt, bevor sie überhaupt vereidigt ist. Also was hat sie geritten? Wir werden sicher gleich darüber sprechen, was während der Ampeljahre passiert ist. Das Ganze hat hier eine Vorgeschichte, nämlich der Spruch des Bundesverfassungsgerichts im November 2023, getrieben von Friedrich Merz. Jetzt fällt ihm das auf die Füße und jetzt muss er die Suppe auslöffeln, die er sich auch im Wahlkampf selber eingebrockt hat.
Herr Mentgen, nochmal das Stichwort teure Wahlgeschenke sind ja hoch umstritten. Wie sehr brauchen denn Union und SPD dieses Geld, um überhaupt einen Koalitionsvertrag zustande zu kriegen?
Also das Schuldenpaket ist ja die Grundlage eigentlich für das Sondierungspapier, würde ich sagen. Also das IW hat ausgerechnet, dass es ungefähr 60 bis 70 Milliarden Euro pro Jahr kosten würde. Und das muss ja irgendwo herkommen. Und es ist ja auch kein Zufall, dass tatsächlich in den Gesetzentwürfen und auch in dem Änderungsantrag, der heute bekannt geworden ist, zu den Grundgesetzänderungen tatsächlich nicht das Wort zusätzliche Investitionen drinsteht, wie die Grünen ja heute auch zu Recht kritisiert haben, sondern dass klar ist, dass dieses Sondervermögen wie eine Art Verschiebebahnhof genutzt werden soll, um Mütterrente zu finanzieren, Gastro-Steuersenkungen. Und das ist eigentlich das, was ein Friedrich Merz, der sich ja selbst auch als Reformkanzler verstehen würde, zumindest das immer versprochen hat zu sein, gerade überhaupt nicht leistet.
Ich hake noch mal nach. Also ohne Wahlgeschenke keine Koalition.
Wenn man nicht bereit dazu ist, anderswo einzusparen, glaube ich nicht. Also sie haben die Uneinigkeit verdecken wollen, damit, dass jeder etwas bekommt.
Herr Seliger, vor allem Dingen geht es ja jetzt um die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands. Das hat oberste Priorität. Jetzt merkt man plötzlich, dass man schon im Bundestag, aber auch bei den Verhandlungen, auch bei den Sondierungsgesprächen sich schon manchmal so im Klein-Klein wieder verhakt. Für wie handlungsfähig schätzen Sie die deutsche Politik augenblicklich ein?
Also wenn es auf die Verteidigungspolitik bezogen ist, und das ist in der Tat das wichtigste Feld gerade, so habe ich meine Zweifel. Ja, man kann natürlich mit hunderten Milliarden Euro erstmal ein Zeichen setzen. Nur muss man mit diesem Geld ja auch was machen können. Da muss man sich einfach mal den Zustand der deutschen Rüstungsindustrie anschauen. Die können Sie noch mit so viel Geld zuschütten. Das können Sie gar nicht so schnell in Waffensysteme umsetzen. Handlungsfähig also in dem Sinne, dass wir sehr schnell Streitkräfte verteidigungsfähig aufstellen können, dass wir unsere Zusagen in der NATO erfüllen können. Das sehe ich in den nächsten 5 bis 10 Jahren sehr, sehr schwierig.
Jetzt gucken wir vielleicht noch mal auf dieses Finanzpaket. Die Spiriti Rectori, also die Urheber, waren ja vier deutsche Top-Ökonomen, die das vorgeschlagen, auch ein bisschen konzipiert haben. Jetzt hat man zwei Dinge zusammengefügt. Verteidigung, alles, was oberhalb einer Grenze von 1% unserer Wirtschaftskraft, also des Bruttoinlandsproduktes, liegt, ist von der Schuldenbremse befreit. Und 500 Millionen Euro gibt es dann noch dazu für Infrastrukturmaßnahmen. Jetzt Stichwort Verschiebebahnhof, zusätzlich oder nicht zusätzlich. Was kann man da mit Wahlgeschenken noch oder wie kann man die da finanzieren mit? Mal unabhängig davon, war es wirklich so klug, diese beiden Pakete oder zu einem Paket zu vereinen, die Schuldenbremse, also die Lockerung der Schuldenbremse auf der einen und das Sondervermögen auf der anderen Seite?
Es war der Sprung in eine Möglichkeit einer Koalition, die gleich das vergessen machte, was Friedrich Merz und noch übrigens deutlicher noch manch anderer in seiner Union vor dem Wahlkampf rigide ausgeschlossen hat, eine Reform der Schuldenbremse zum Zweck der Ermöglichung von gewaltigen Investitionen. Es ist ja nicht so, dass diese Einsicht ganz falsch wäre. Im Gegenteil, das eigentliche heute auch zu beobachtendes Schauspiel, dass die Grünen ja vor allem deshalb auf die Barrikaden gegangen sind. Die SPD übrigens in ähnlicher Weise, weil sie im Vorfeld im Wahlkampf immer gesagt haben, wir brauchen grundsätzliche Investitionspakete. Wir brauchen auch Strukturreformen, damit überhaupt die liegen gebliebenen Infrastrukturmaßnahmen greifen können. Das wird ja von wenigen bezweifelt. Das ist ein Kern, der richtig sicherlich ist. Deswegen haben wir ja auch eine ausgesprochen positive Resonanz im europäischen Ausland. Der Knackpunkt ist der, dass man sich bedient in Teilen. Die Sorge, dass alte Wahlversprechen von der Senkung der Gastronomiesteuer und bis zur Mütterrente, dass die bedient werden. Aber der Grundgedanke ist ja nicht falsch. Ich glaube tatsächlich, dass es genauso fatal wäre und deswegen wäre am Dienstag der GAU da, wenn es nicht bewilligt würde, wenn der Eindruck entstünde, beide Sachen, sowohl die Außenpolitik, die Verteidigungspolitik, die essentiell ist, weil Europa darauf wartet, wie aber auch vor allem die Lösung der Investitionsbremse wäre weg. Das wäre verheerend. Also insofern ist der eigentliche klar darin, dass all das hätte in der Zeit vor der Wahl passieren können. Friedrich Merz es verneinte und es jetzt mit einer Demokratie, theoretisch, aber auch politisch, in demokratischen Grundlagen, höchst problematischen Ebene geleistet wird. Das ist das Problem.
Von dem Namensgeber der CDU-Zentrale stammt ja aus den 1950er Jahren der Satz, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Legt man diese Äußerungen Merz vor der Wahl, Merz nach der Wahl zu sehr auf die Goldwaage?
Naja, man kann ja schon den Eindruck bekommen, dass die Versprechungen, die er vor der Wahl gemacht hat, nämlich an der die Schuldenbremse, also die Schuldenbremse bleibt und dass sie jetzt gelockert werden soll, dass das bei den Leuten nicht gut ankommt und dass das auch keiner versteht so genau. Natürlich kann man sagen, ja, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Da muss man aber auch mit den Folgen und den Konsequenzen leben können, die das für das Verhalten und die Glaubwürdigkeit, das Verhalten der Wähler und die Glaubwürdigkeit der Politik hat.
Aber man darf ja auch nicht vergessen, wie identitätsstiftend ja dieses Thema Schuldenbremse eigentlich für die Union ist. Insofern ist es schon ein bemerkenswerter Turnaround, quasi am ersten Tag nach der Wahl diese Kehrtwende zu machen. Und da hat Friedrich Merz und auch die CDU-Führung, die CSU-Führung auch, klar die Wähler getäuscht. Also es war von Anfang an klar, denen war auch allen klar, dass diese Finanzierungsnotwendigkeiten nicht aus dem laufenden Haushalt zu leisten sind. Und diese Verknüpfung, die Sie eben angesprochen haben, zwischen Sondervermögen und Verteidigungsausgaben, die ist ja nur zustande gekommen, weil anders dieses Paket gar nicht zustande kommt. Weil sonst würde nämlich das Sondervermögen für die Infrastruktur an der Union scheitern, an Unionsabgeordneten. Also nur mit der Verknüpfung werden Union und SPD da überhaupt dieses Paket durchbekommen.
Jetzt ist ja der Titel der Sendung heute der Koalitionspoker. Herr Lambi, oder
würdest du generell ergeben? Ich denke gar nicht so sehr an Konrad Adenauer. Ich denke an Hannibal. Hannibal deswegen, weil der bei der Schlacht gegen die Römer im 3. Jahrhundert vor Christus enorme Erfolge erzielt hat. Und ein Reitergeneral sagte ihm, Hannibal, du verstehst zu siegen, aber den Sieg zu nutzen verstehst du nicht. Und dieser Reitergeneral war Wolfgang Schäuble im November 23, kurz vor seinem Tod. Und er sagte ihm, das, was du da mit der Klage vor dem Bundesverfassungsgericht erzielt hast, wird dir irgendwann auf die Füße fallen. Also sei ruhig und red dem Volk nicht nach dem Mund. Mit anderen Worten, rede Klartext. Sag den Leuten, dass du, wenn du irgendwann selber Kanzler wirst, Schulden machen wirst. Das hat Friedrich Merz in den Wind geschlagen und das rächt sich jetzt.
Naja, jetzt warten wir es mal ab. Jetzt drehen wir den Spieß mal weiter. Ich schmeiß einen anderen Namen rein. Machiavelli. Es ist doch ganz klar, dass bisher die Rechnung
von... Alle studierte Leute hier am Tisch.
Nein, aber Machiavelli, mache Grausamkeiten, mache sie am Anfang. Und der Witz ist doch der. Was hat Merz mit seiner Agitation, mit seiner Nicht-Abschaffung der Schuldenbremse im Wahlkampf geschafft? Dass die FDP nicht mehr im Bundestag ist. Es wäre doch ganz klar gewesen, dass die FDP als Sachwalter, als letzter Sachwalter der Schuldenbremse, diese 1,2 oder was man am Schluss brauchte, Prozent bekommen hätte von einer Union, die diese mit Sicherheit verbringt. Jetzt ist die FDP nicht im Bundestag. Das macht es Merz viel leichter, diesen Coup zu landen. Und wenn am Dienstag alles über die Bühne geht, und ich würde sogar die These wagen, wir werden es ja erleben, dass das ein Habeck-Moment sein wird am Dienstag. Ich habe fast die Erwartung, nachdem heute die Statthalter von Robert Habeck sehr stark beide heute die Rede angeführt haben, nochmal die Abrechnung mit Merz praktiziert haben, gesagt haben, das ist etwas, was Friedrich Merz im Wahlkampf immer widersprochen hat. Wir haben es gefordert. Jetzt war das quasi ein Wortbruch. Am Dienstag könnte ich mir vorstellen, dass Habeck in alter staatsmännischer Manier auftritt und sagt, wir werden aus staatspolitischer Verantwortung, übrigens auch, weil der Druck der Bundesländer kommt, in denen die Grünen alle beteiligt sind. Die Bundesländer sagen dezidiert, wir müssen es haben, wir brauchen das Paket. Das könnte genau der Habeck-Mann sein. Dann kommt das Paket zustande. Das heißt ja noch nicht, dass damit alles gut ist, was sie mit Hannibal und Schäuble initiieren. Aber dann wäre das Paket in der Welt. Und dann könnte diese Koalition mit dieser Basis, das ist die Rechnung von Merz, 4 Jahre agieren und hätte etwas, was in 4 Jahren, wenn es denn gut geht, die Bevölkerung, und da bin ich bei Adenauer, dann wieder vergessen hätte. Dann würde kein mehr der geschwätzt. Das ist die Rechnung, die Merz aufmacht. Also es muss aber am Dienstag halt klappen.
Im Moment hängt diese Koalition, so scheint es jedenfalls nach der heutigen Debatte, am seidenen Faden. Vielleicht, weil es ja auch um das Thema Koalitionsverhandlungen jetzt geht, heute in der Sendung auch. Wie es eigentlich um diese Koalitionsverhandlungen und die Stimmung, die Atmosphäre auch bestellt ist. In den Sondierungsgesprächen dürfte man noch erzählen, was passiert ist in den Verhandlungen. Das soll ja jetzt unterbunden werden. Und diese Gelegenheit haben ja Boris Pistorius und Hubertus Heil genutzt und gesagt, also Pistorius sagte, das waren die unangenehmsten Gesprächspartner, mit denen ich jemals zu tun hatte beim Thema Migration. Hubertus Heil redet von einer radikalisierten rechten CDU. So geht man eigentlich jetzt nach einer Wahl im Vorfeld einer Koalition nicht um? Gibt es eine Erklärung dafür, dass Sie da und auch noch in die Öffentlichkeit gegangen sind damit? Also das war zwar in der Fraktionssitzung, ist aber richtig wahrscheinlich in der Absicht, dass es durchgestochen wird.
Das war eine erklärte Absicht und die Wunden der letzten Jahre verheilen halt langsam. Und dennoch muss ich sagen, bei aller Kritik jetzt auch an dem Verhalten, auch von Friedrich Merz heute, im Bundestag und insbesondere an dem Verhalten von Markus Söder am politischen Aschermittwoch fand ich die Gesprächskultur zwischen SPD und Union heute im Bundestag ganz angenehm, weil demokratisch. Und wenn ich mir anschaue, wie das in anderen Ländern, vor allem in den USA, passiert, wo man ja wirklich nur 2 Lager hat, entweder die einen oder die anderen, ist es ein Ausdruck von demokratischer Souveränität, wenn die Gegner von vorgestern jetzt Brücken zueinander bauen. Und insofern waren nicht alle schlecht am heutigen Tag.
War denn, gab es denn in der Union, in der CDU tatsächlich diesen Ruck nach rechts in den letzten Jahren? Also man kann ja auch sagen, von Merkel zu Merz ist das jetzt spürbar. Was dann möglicherweise natürlich auch das Zusammengehen mit der SPD schwieriger macht?
Ist ja ein Vorwurf aus der SPD. Man konnte es ja auch in den Bundestagssitzungen kurz vor der Bundestagswahl durchaus sehen, auch anhand der Kommentare, die es dazu dann gab, die Migrationspakete, das Abstimmungsverhalten der Union und der AfD. Und natürlich hat das einen, ob das ein Rechtsruck ist oder ob das eine Bewegung der Union wieder in ihre alte, angestammte Position ist, so würde ich es eher bezeichnen, und damit eine Kurskorrektur vorgenommen wurde aus den Merkel-Jahren. So würde ich es sehen. Und ich glaube, das ist auch für die SPD gut, weil es gibt ihr wieder mehr Platz in dem Spektrum dieser 3 Parteien. Aber ja, mein Eindruck, und das ist das, was ich aus der Union höre, ist, dass durch das Verhalten der Union in den Bundestagsabstimmungen kurz vor der Bundestagswahl sehr viel Vertrauen verspielt wurde, sehr viel Porzellan zerschlagen wurde und dass das mühselig ist, das jetzt wieder zu kitten.
Jetzt könnte man natürlich auch vermuten, dass Pistorius und Heil das gesagt haben, um den ziemlich missmutigen, sage ich jetzt mal, aufgrund der politischen Entwicklung, missmutigen linken Flügel der Fraktion etwas zu beschwichtigen. Aber kann man sagen, gerade wenn man Klingbeil und Heil sieht, dass diejenigen, Klingbeil und Pistorius sieht, dass die beiden ja eigentlich auch dafür sorgen, dass die SPD jetzt wieder etwas mehr in die Mitte rückt, weil man sieht in vielen Fragen, was zum Beispiel die Verteidigungspolitik angeht, die Migrationspolitik, auch Dinge der Sozialpolitik, die nicht funktioniert haben, Bürgergeld, dass man da auch ein bisschen sozusagen auch hinter der Union so ein bisschen hergehen muss, dass man sich irgendwo dann in der Mitte wieder trifft.
Das ist eine Anerkennung von Realitäten, würde ich sagen. Also, dass das Bürgergeld als Beispiel falsch aufgegleist wurde, das ist jetzt auch bei vielen in der SPD angekommen, außer beim Teil, der immer noch glaubt, dass zum Beispiel Sanktionen schädlich sind. Aber auch das Gleiche auch bei der Migrationspolitik, das ist auch eine Anerkennung der Realitäten. Und es ist ja auch notwendig, also die SPD muss weiter in die Mitte rücken, um überhaupt mit der Union zusammenzukommen. Also anders wird das nicht möglich sein. Interessant finde ich ja, dass jetzt Klingbeil und Friedrich Merz ganz eng zusammenarbeiten müssen, obwohl die sich ja eigentlich lange nicht wirklich ausstehen konnten. Lange war ja auch von der Klingbeilisierung die Rede in der Union. Also der Inbegriff vom Negative Campaigning wurde mit Klingbeil immer verbunden. Und die müssen jetzt eigentlich kitten, was über Jahre da kaputt ist. Das halte ich für sehr schwierig. Und man hat es auch heute ehrlicherweise in den Debatten auch gesehen. Also in der SPD gab es sehr viel Applaus für Katharina Dröge. Und das waren nicht nur die Abgeordneten, die nicht noch mal einziehen werden. Und in der Union gab es ab und zu Applaus auch für Lars Klingbeil, aber in der SPD gab es kaum Applaus für Friedrich Merz. Und das zeigt so ein bisschen die Gemengelage.
Was ja auch, aber ich muss das mal deutlich sagen, ein echtes Problem werden kann. Denn wir dürfen doch eines nicht vergessen. Am nächsten Dienstag stimmen 100 SPD-Sozialdemokraten ab, die alle nicht mehr im nächsten Bundestag sind. Und wenn der Rochus, und Sie haben das zu Recht beschrieben, also die Annäherung zu Friedrich Merz und der Union so stark nicht ist, dann ist nicht gesagt, dass die Zweidrittelmehrheit an den Grünen nur scheitern muss, sondern sie kann durchaus auch an denen innerhalb der SPD scheitern, die sagen, wir wollen nicht mit der Union. Es kann sogar noch ein drittes, es kann auch daran scheitern, dass in der Union einige auch dabei sind, die sagen, bei aller Bereitschaft, diesen riesigen Schwenk von Friedrich Merz mitzumachen, es fliegen nämlich auch aus der Unionsfraktion, aus dem alten Bundestag etliche raus, wir haben einen ganz anderen Wahlkampf gemacht. Das heißt, ich finde es schon problematisch, und ich verstehe die SPD auch da nicht ganz, sage ich ganz deutlich, ein so kluger Mann wie Boris Pistorius, Sie haben nämlich den entscheidenden Satz noch gar nicht gesagt, wenn er sich soweit einlässt zu sagen, in Verhandlungen, wir haben es mit Unionsleuten zu tun, mit Dobrindt und in dem Falle, glaube ich, sogar noch Spahn, die haben kein Gewissen, dann ist das natürlich, ich sag's mal ganz böse, fast eine Aufforderung an einen Teil der SPD, der nicht mehr im Bundestag ist, also überlegt es euch mal gut, mit denen in die Koalition zu gehen. Das verstehe ich auch nicht ganz. Ich verstehe nicht ganz, weil sie es auch so stark gemacht haben. Ich sehe da noch immer erstaunlich viel Bereitschaft bei zwei Parteien, die aufeinander angewiesen sind. Herr Klingbeil und Herr Merz kommen doch deshalb glänzend zurecht, weil sie beide ganz genau wissen, wir müssen diese Koalition eigentlich zusammenbauen. Das sind Machtstrategen, Klingbeil nicht zuletzt, die wissen, wir sind aufeinander angewiesen. Deswegen fand ich diese Misstöne der SPD vor dem Hintergrund, dass sie ja mit dem Strukturprogramm, mit dem Infrastruktur einen Riesenerfolg erzielt haben, fand ich diese Töne erstaunlich und ich sehe nicht recht den Nutzen vor dem Hintergrund, dass diese Abstimmung auch aus Sicht der SPD doch nicht ganz einfach ist.
Wenn man das hört, könnte man sich ja möglicherweise eines Tages nach der Ampel zurücksehnen.
Das, glaube ich, tun nicht so viele Menschen im gesamten Land, inklusive der ehemaligen Ampelpartner. Ich bin aber nicht ganz so skeptisch, was die Mitglieder des künftigen schwarz-roten Lagers betrifft. Ich bin nicht so zuversichtlich unbedingt, was die Zustimmung der Grünen zu allen drei Anträgen für die Änderung des Grundgesetzes betrifft. Aber was die Mitglieder der Fraktionen von Union und SPD betrifft, die wissen, wenn sie das jetzt nicht hinbekommen, dann fliegt ihnen nicht nur diese Koalition um die Ohren, bevor sie überhaupt gegründet wird, sondern sie tragen eine ungeheure Last vor dem Erstarken, dem erwartenden, zu erwartenden Erstarken der politischen Ränder, vor allem rechts. Darüber haben alle gesprochen während des Wahlkampfs, Friedrich Merz ganz vorne. Letztlich ging es nicht um eine Bundestagswahl, sondern um zwei Bundestagswahlen, nämlich auch um die von 2029. Also wenn sie jetzt scheitern, wissen Sie, dass wir ein enormes Demokratieproblem haben und das konditioniert alle, die in diesem Boot sitzen.
Umso mehr frage ich mich nach dem Grund dieser Sätze. Das ist der entscheidende Punkt. Ich kann eine einzige Erklärung dafür haben. Boris Pistorius muss ja ein bisschen dem Eindruck wehren, dass er auch zu sehr mit Friedrich Merz als ein konservativer, auf dem Verteidigungsfeld sehr nahestehender Mann vielleicht zu nah erscheint. Vielleicht war es eine strategische Überlegung, deutlich zu machen, wir kämpfen, wir müssen kämpfen. Es ist immer auch der Grund, bei solchen Äußerungen natürlich auch deutlich zu machen, wir können da nicht viel mehr machen. Sie müssen die anderen ja auch auf harte Einschnitte im Bereich gerade der Migration einstellen. Das könnte ein Grund sein. Ich finde es bloß problematisch, weil ich sehe das genau, um es deutlich zu sagen. Wenn es mit dieser Abstimmung nicht klappt am Dienstag, muss die Koalition nicht scheitern. Das dürfen wir nie vergessen. Ich meine, das Wort von der SPD haben wir zwar im Ohr, aber Friedrich Merz müsste natürlich auf Deibel komm raus einen Versuch machen, eine Koalition trotzdem herzustellen, weil natürlich, wenn es Neuwahlen gäbe, wäre der Absturz der Union dramatisch. Ein erheblicher Teil würde bei den Wahlurnen natürlich AfD-Stimmen jetzt ziehen oder sogar die FDP wieder dafür nobilitieren.
Ja, aber das wenn ist, sie ne? jetzt nicht das heißt, scheitern, ja? dann ist das Scheitern zu einem späteren Zeitpunkt während der Legislaturperiode vorprogrammiert.
Ist auch ein Riesenproblem.
Ohne dieses Finanzpaket.
Ich sag, ja, Sie haben ja recht. Deswegen trotzdem, ich will nur sagen, wir dürfen nicht immer annehmen, dass die Rationalität, wir unterstellen beide die Rationalität jetzt an einem hohen Maße der Abstimmung des Abstimmungs. Ich hoffe das inständig, weil ich ehrlich gesagt, egal wie fatal das demokratietheoretisch ist, ich hoffe, dass wir eine stabile Regierung kriegen. Aber nach den letzten Tagen und Wochen habe ich daran meine Zweifel.
Jetzt müssen wir, Herr Seliger, vielleicht überlegen, braucht es wirklich hochprofessionelle Paartherapeuten, die jetzt dieses Zerwürfnis schon im Vorfeld von SPD und Union, hatten ja eine lange Vorgeschichte, kitten? Und gibt es solche Paartherapeuten überhaupt?
Weiß ich nicht. Also ich habe jedenfalls den Eindruck, dass diesem Anfang so richtig kein Zauber inne wohnt. Ja?
Und, kann aber ein guter Hinweis sein aufs Gelingen.
Und mal sehen, ob sie den Ehevertrag und wie sie den hinkriegen, beide zusammen. Ja? Aber was ich noch mal anknüpfend an die Diskussion eben noch mal sagen will, die sind verdammt dazu, dass das klappt. Weil wir sind in Zeiten, die wir hier seit Jahrzehnten nicht mehr hatten in Europa. Wir haben in diesem Herbst ein Manöver, das heißt Zapad, in Weißrussland mit, man redet von bis zu 120.000 russischen und weißrussischen Soldaten an der Grenze zu Ukraine und zu Litauen. Da sind Bundeswehrsoldaten stationiert in Litauen. Es gibt durchaus ernstzunehmende Politologen, Politikwissenschaftler, Historiker, die sagen, vielleicht ist das der letzte Sommer im Frieden, den wir hier in Europa erleben. Und ich glaube und ich wünsche es mir sehr, und ich kann nichts anderes glauben, dass das bei Union und SPD klar ist. Weil wir brauchen eine handlungsfähige Regierung. Wir müssen ein handlungsfähiges Europa sein. Weil da kommt vielleicht verteidigungspolitisch demnächst was auf uns zu.
Jetzt ist die Frage, wie kommt man dahin zu einer handlungsfähigen Regierung? Bleiben wir kurz beim Thema Paarbeziehungen. Heute gab es den Versuch einer Schamoffensive von Friedrich Merz zu den Bündnisgrünen, also vor allen Dingen zu Katharina Dröge, die dann darauf dann auch geantwortet hat. Man hatte das Gefühl, im Moment, wo er es gesagt hat, aber natürlich auch nach der Reaktion von Katharina Dröge, dass das nicht so ganz gut gelungen ist. Wie haben Sie das gesehen? Sozusagen die Grünen da sozusagen zu loben, sich überschwänglich zu bedanken für das, was sie so in der letzten Zeit alles getan haben?
Das war so und das war aber der Anfang. Dann kam das Ende der Rede, wo dann Friedrich Merz aber fast schon explodiert ist und gesagt hat, was wollt ihr eigentlich noch haben? Und das hat quasi alles eingerissen, was er versucht hat, am Anfang herzustellen, also einen Dank auszusprechen. Und wenn man sich dann angeguckt hat, wie das ganze Plenum reagiert hat, das war sehr vielsagend. Also bei den Grünen waren sie natürlich komplett entsetzt, haben mit den Augen die Augen verdreht. Aber bei Union und SPD haben sie, also manche haben sogar die Hände vor die Augen gemacht. Und bei der Union haben sie alle versucht, gar nicht zu reagieren, keinen Gesichtsausdruck zu zeigen, sondern nur überhaupt gar keine Emotionen zu zeigen. Was zeigt, ist, dass das total nach hinten losgegangen ist. Also ich finde, dass in dieser ganzen Rede, das wäre für die Schamoffensive eine erfolgreiche nötig gewesen, dass da Selbstkritik gefehlt hat, dass er auch hätte mal zugeben können, ja, das war eine Kehrtwende und ja, wir haben es vielleicht falsch eingeschätzt, hat er nie so richtig gemacht. Und er hätte auch mehr auf die Bedenken der Grünen eingehen können. Also das ist ja ein berechtigtes Interesse zu sagen, wir wollen, dass das hier zusätzlich in Klimaschutz investiert wird und wie gesagt nicht die Mütterrente damit finanziert wird, hat er auch nicht gemacht. Also ich war relativ erstaunt, als ich aus dem Plenum wieder rausgegangen bin, weil ich eigentlich dachte, das hier ist jetzt die wichtigste Rede von Friedrich Merz bislang und auch die wichtigste Rede von Lars Klingbeil bislang. Und sie haben auf voller Linie versagt.
Fehlt Friedrich Merz und möglicherweise dem zukünftigen Vizekanzler, wenn Sie jetzt Lars Klingbeil noch mit erwähnen, fehlt Ihnen einfach und natürlich vor allen Dingen dem zukünftigen Kanzler da das Fingerspitzengefühl, was man ja eigentlich, wir sind ja nicht mehr im Wahlkampf. Ja, wir sind jetzt eigentlich schon fast auf der Zielgeraden einer neuen Regierung, dass man sich das dann, dass da solche, ja, Stockfehler, wie man so schön sagt, dann passieren.
Diese Mailbox, was Frau Hasselmann auf die Mailbox gesprochen hat, ist ja so ein bisschen Symbol geworden dafür, dass Friedrich Merz nicht so gut kommuniziert. Und das ist schon ein Problem. Also man hat das in den ersten Tagen schon gesehen. Klar, Schwarz-Rot ist sehr auf sich fokussiert gewesen am Anfang. Das ist ja auch richtig so. Aber sie haben halt gedacht, dass die Grünen ohnehin zustimmen werden. Und das war, glaube ich, der Kardinalfehler. Man hätte von Anfang an sie viel mehr einbinden müssen. Und bei den Grünen, die reagieren einfach allergisch darauf, wenn man annimmt, sie würden eh zustimmen. Und dann eben noch die Beleidigung da auf dem politischen Aschermittwoch und dann diese Vorwürfe, ja, was wollt ihr eigentlich noch? Wir haben euch schon so viel angeboten. Das kann nicht funktionieren. Es gibt trotzdem, um das noch zu ergänzen, jetzt zwei Kompromisslinien, die ich sehe. Also einmal diese 3 Milliarden Ukraine-Hilfe, die Britta Hasselmann ja heute auch angefordert oder gefordert hat, dass die freigegeben werden sollen. Und eben diese zusätzlichen Investitionen, wo ich aus der Union höre, das könnte man machen. Da muss man nur die CSU noch überzeugen und die SPD.
Das heißt aber dann, was Herr Lambi, was Albrecht von Lucke gerade schon angerissen hat, dann muss einer wie Habeck in die Arena gehen und die Stiere besänftigen und zur Raison bringen.
Es kann auch ganz anders kommen. Also mir ist heute bei der Plenarsitzung aufgefallen, dass Katharina Dröge, als sie auf Friedrich Merz antwortete, ihm letztlich rhetorisch die kalte Schulter gezeigt hat. Und Robert Habeck ist von seinem Platz aufgestanden und hat sie beglückwünscht. Mit anderen Worten, er stärkt der rhetorischen Gegnerin von Friedrich Merz demonstrativ den Rücken. Es ist also nicht ausgemacht, dass die am Ende, am kommenden Dienstag, komplett mit der Union mitstimmen. Es ist ebenso denkbar, dass von den beiden riesigen Geldtöpfen am Ende für die Union und die SPD nur noch einer übrig bleibt und der andere, den irgendwie an den Horizont gestellt wird, nach der Regierungsbildung, während der nächsten Legislaturperiode. Also erstmal könnten die Grünen nur für den Verteidigungsetat stimmen. Das ist eine mögliche Variante. Ich glaube nicht, dass die Grünen die Verhandlungen komplett platzen lassen. Auch der Druck auf deren Schultern ist enorm, nicht nur was die Demokratie in Deutschland betrifft, sondern Sie haben es völlig richtig gesagt, was die Sicherheitslage Europas betrifft. Dafür braucht man diese Verteidigungsgelder. Deshalb kann es sein, wir wissen alle nicht, wie das jetzt ausgeht, aber es kann gut sein, dass es von den zwei Töpfen am Ende nur einer übrig bleibt.
Das heißt, der Notfall, Herr Lambi, wäre dann, dass tatsächlich sich Merz und die CDU und auch die SPD, die das ja gerade nicht will, darauf einlassen wird, zu sagen, also besser, wie sagt man, der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.
Ja, aber es wäre ein maximal schwieriger Start. Also wenn man schon mit dem Vertrauen der Bevölkerung, ich sag mal, spielt während des Wahlkampfes und denen was anderes in Aussicht stellt und das dann auf eine solche Abstimmung für die Zweidrittelmehrheit ankommen lässt, dann muss man auch gewinnen. Und zwar komplett gewinnen. Im Moment bin ich mir nicht so sicher, dass er damit durchkommt.
Das ist völlig richtig. Und die große Frage ist, was war das, was Habeck und die anderen im Schilde führen? Ich halte es für ziemlich sicher und würde mich schon sehr wundern, wenn Herr Habeck nicht die tragende Figur der letzten Jahre gewesen ist, nicht durchaus Teil einer strategischen Überlegung ist. Lindner hat heute noch mal gesprochen, hat sich das gar nicht nehmen lassen. Also, und wenn man sich bewusst macht, dass Robert Habeck ja genau der eigentlich Getroffene war und wer ihn heute sehen konnte, das war ja schon bemerkenswert. Er hat nicht mit Schadenfreude, aber er saß fast genießerisch im Publikum und musste die ganzen Anwürfe an Friedrich Merz mit einer Genugtuung erleben. Und das fing ja schon mit der Rede, man muss es mal hart formulieren, von Baumann, der AfD, an. Der klar sagte, das ist demokratietheoretisch ein großes Problem. Da konnte Habeck nur sitzen und sagen, ja, ich habe es dir, lieber Friedrich, alles davor gesagt. Du hättest mit uns stimmen können. Wir hätten das alles auf demokratietheoretisch oder demokratisch völlig saubere Weise vor der Wahl haben können. Das war alles eine große Genugtuung.
Und jetzt ist die große, Habeck hatte zwei Stunden lang ein diabolisches Lächeln
auf seinem Gesicht. Ich wollte das nicht hämisch. Ja, es war ein Problem. Ich teile das. Und ich habe mich oft gefragt, ist das nicht eine Gefahr? Weil natürlich Habeck, ein staatspolitisch sich immer sehr in die Pflicht nehmender Mann, mit diesen zwei Stunden hämischem, ich nenne es hämisch, diabolisch will ich soweit nicht gehen, aber es war ein Grinsen, bei dem ich mir dachte, das passt nicht zu einem Habeck, der eigentlich immer sagt, ich sehe die Lage aus einer staatspolitischen, nicht nur parteipolitischen und auch dem Ego enthobenen Perspektive. Das heißt, wenn er es soweit geht, und das ist ja für die Grünen auch, Sie sagen es zu Recht, eine Riesenverantwortung, die Sie übernehmen. Sie wissen ja auch, die Grünen, wenn wir dieses Paket amputieren, die Hälfte nur durchbringen, denn die ist klar, die Grünen haben ja, was die Verteidigung anbelangt, sogar ihre Forderung reingekriegt. Da haben sie ja voll gewonnen, beziehungsweise sie haben schon das bekommen, was sie wollen. Sie haben noch einen erweiterten Verteidigungs- und Sicherheitsbegriff. Die große Frage ist, und das ist dann wirklich die ganz, wir können sie nicht beantworten, aber ich halte beide Möglichkeiten für denkbar, dass am Dienstag aber eben die Spaltung passiert. Ja, in der Tat. Übrigens demokratietheoretisch auch ja nachvollziehbar. Heute hat Röge genauso argumentiert, wie Sie sagen. Sie hat gesagt, das können wir dann im nächsten Bundestag alles auf legitime Weise, auch mit der Linkspartei, die ist dann auch bereit, können wir machen. Aber die Frage ist die, und ich tendiere mal, wir können ja mal eine Wette gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass Habeck wirklich sagt, wir sind so staatspolitisch verantwortlich. Wir sehen auch auf dem Druck der Länder, alle Länder, in denen die Grünen beteiligt sind, das sind CDU, wie SPD mitregierte Länder, sagen, wir brauchen das Paket in Gänze. Das ist mein, deswegen könnte ich mir vorstellen, das ist Habecks Moment.
Nach aller Erfahrung ist es nicht gut, in Fernsehsendungen zu wetten.
Nein.
Sagt mir meine fast 10 Jahrzehnte beim Fernsehen. Wenn man noch mal auf Katharina Dröge schaut, sie hat ja regelrecht ihre Verbitterung zelebriert. War das so klug, auch diese Enttäuschung so nach vorne zu schieben? Man hätte ja auch sagen können, Politik ist eben manchmal so. Man muss auch auf reagieren können, pragmatisch. War das klug von ihr?
Also sie hat zumindest die Debatte beherrscht, bestimmt. Sie war mit die stärkste Rednerin an diesem Tag, meiner Ansicht nach. Und man darf auch nicht vergessen, sie hat natürlich auch in ihre eigene Fraktion gewirkt. Also die Grünen befinden sich ja gerade auch in einer Findungsphase. Also wer ist der neue strahlende Star der Grünen, nachdem Habeck und auch Frau Baerbock sich da teilweise zurückgezogen haben? Und da ist auch ein Kräftemessen gerade zu sehen. Und so würde ich das auch deuten. Und ich würde auch sagen, wir wissen wirklich nicht, was Dienstag passiert. Aber man darf nicht unterschätzen, welche Macht die Ländergrünen haben. Also Herr von Lucke hat das ja auch schon angesprochen. Frau Neubauer in NRW, Herr Kretschmann und dann auch Herr Özdemir, der in Baden-Württemberg ja Ministerpräsident werden will. Also die haben ein Rieseninteresse daran, dass das Paket kommt und ja auch vorgeschlagen, sogar, dass die Länder mehr Geld bekommen sollen aus diesem Sondertopf. Und ich halte das nicht für unwahrscheinlich, dass die sich am Ende auch durchsetzen. Die sind ja immerhin die, die gerade regieren und die Machtbasis ja auch für die nächsten Jahre der Oppositionsgrünen auch sichern im Bundesrat.
Das heißt also, dass auch die grünen Länderpolitikerinnen und Politiker dann entsprechend auch Einfluss auf die Bundestagsfraktion ausüben. Interessant war ja noch der Schluss von der Rede von Lars Klingbeil, die gesagt hat, es war zwar ein etwas leicht verrutschtes Framing, aber wenn die Geschichte anklopft an die Tür, dann macht man die Tür auf, weil es kann sein, dass sie kein zweites Mal anklopft. Also möglicherweise das, was wir jetzt ja auch alle befürchten, Sie auch schon gesagt haben, mit der Bedrohung aus Russland, zeigt das auch so ein bisschen, dass die SPD dann im Zweifel doch nicht nur, dass sie jetzt dann steht bei den Abstimmungen im Bundestag, sondern eben zähneknirschend, vielleicht auch mit geballter Faust in der Tasche, dann die Koalitionsverhandlungen weiterführt?
Naja, also mich wundert zumindest, dass die SPD quasi das Verteidigungspaket an das Infrastrukturpaket koppelt. Denn die SPD ist ja die Kanzlerpartei, bislang immer noch. Sie ist die Partei des Verteidigungsministers und sie hat das über die letzten 3 Jahre ja mehr oder weniger auch gut mitgetragen. Das muss man ja sagen. Und Pistorius ist jemand, der über seine 2 Jahre im Verteidigungsministerium immer wieder auch aufgezeigt hat, was es alles braucht. Insofern hat der Klingbeil natürlich recht, wenn er sagt, wir müssen jetzt hier die Tür offen halten, weil es ist eine historische Situation, in der wir uns befinden. Aber kann jetzt auch nicht überraschen, bei einem Verteidigungsminister Pistorius und bei einem Kanzler Scholz. Das glaube ich auch, wenn es zu dem Infrastrukturpaket jetzt nicht kommen sollte, aus welchen Gründen auch immer, wird die SPD das Verteidigungspaket mittragen müssen. Und natürlich auch deswegen die Koalition nicht aufkündigen, weil die SPD, daran möchte ich glauben, staatstragend ist und weiß, was auf dem Spiel steht.
Jetzt muss man ja auch davon oder wenn man davon ausgeht, dass jetzt jede Menge Friedenspfeifen geraucht werden demnächst, ist ja ein Problem noch nicht gelöst, nämlich das geht mit dem Namen Markus Söder einher. Welche Rolle spielt er eigentlich und will er spielen? Was ist da von ihm zu erwarten? Da kann man ja dann irgendwie immer noch irgendwo die Kurve kriegen und hinter der Kurve steht Markus Söder.
Also wenn es ganz schlecht für die Koalition und insbesondere für Friedrich Merz läuft, dann wird Markus Söder die Rolle von Christian Lindner in der nächsten Koalition spielen, nämlich die der Opposition in der Regierung. Das traue ich Markus Söder zu und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich in dem Wahlkampf 2021 beobachtet habe. Ich habe ihn in dem vergangenen Wahlkampf beobachtet. Was auch immer ihn treibt, vielleicht liegt es in der Natur von Markus Söder, vielleicht hat er ein parteistrategisches Interesse. Es wäre aber nicht im Interesse der Regierung und erst recht nicht im Interesse des Landes, das sich, ich wiederhole mich, nach einer stabilen Regierung sehnt, nach den Jahren der Ampelregierung, des Ampelchaos.
Gibt es denn jemanden, der ihm möglicherweise, um eine stabile Regierung hinzukriegen, in den Arm fallen könnte? Oder muss man da nur beten, dass er sozusagen sich immer noch irgendwie im Griff hat?
Also Friedrich Merz ist jedenfalls niemand, der wirklich großen Einfluss auf ihn hat, insofern, dass er ihn irgendwie unter Kontrolle hätte. Es heißt so, dass Markus Söder und Lars Klingbeil sich sehr gut verstehen. Aber ich glaube, dass das bis zu einer gewissen Grenze auch nur geht. Also Markus Söder wird nie den Wunsch aufgeben, das Ziel aufgeben, selber mal Kanzlerkandidat zu werden und Kanzler zu werden. Und sobald er wittert, dass Friedrich Merz geschwächt ist in den nächsten Jahren, wird er da auch auf den Angriff übergehen. Und es ist auch keine Überraschung, dass Markus Söder jetzt auch bei den Gesprächen mit den Grünen gar nicht dabei ist. Also klar, es würde auch, glaube ich, nicht so viel Sinn machen, weil er einfach derjenige ist, der die immer auf den Baum bringt. Aber er macht es auch extra, denke ich. Denn er weiß, wenn das jetzt alles schief geht, dann war ich zum Glück nicht dabei. Dann kann ich sagen, ich habe außen gestanden und ich habe damit ja gar nichts wirklich zu tun. Und dann kann er sich wieder als der starke Mann in der Union zeigen.
Ist er ein Spieler?
Er ist ein Spieler, er ist ein Stratege. Er ist jemand, der, gerade wenn es darauf ankommt, nicht ernsthaft mit seiner Verantwortung umgeht, würde ich sagen. Und das würden, denke ich, auch viele in der CDU behaupten. Und wenn man sich auch umhört in der CDU, was die erwarten für die nächsten Jahre, dann heißt es nicht, oh, wir haben Sorge, dass Lars Klingbeil die Koalition stört oder gar zerschießt. Nein, wir haben Sorge, dass Markus Söder das macht.
Gut, das müssen wir jetzt am Ende dieser Sendung zunächst mal abwarten. Aber wir müssen, glaube ich, nicht so lange warten. Ich bedanke mich bei Alicia Mentgen, bei Stefan Lampe, bei Albrecht von Lucke und bei Marco Seliger. Ja, wir müssen gar nicht lange warten, vielleicht nur bis zum nächsten Dienstag, dann sehen wir mehr. Ich möchte Sie an dieser Stelle auch gleich darauf hinweisen, am 18. März, also zweite und dritte Lesung im Bundestag. Und wenn vorher das Bundesverfassungsgericht nicht dazwischen grätscht, dann der entscheidende Tag. An dem Tag gibt es am Abend natürlich auch eine Phoenix-Runde und wir werden uns garantiert mit diesem Thema befassen. Aktuell ist bei Phoenix der Tag mit Bernd Rasem. Es gab noch außerhalb Deutschlands drei andere wichtige Ereignisse. Donald Trump empfängt den NATO-Generalsekretär Mark Rutte. Treffen von Wladimir Putin und Alexander Lukaschenko, dem Präsidenten von Belarus. Da geht es natürlich auch um den Waffenstillstand und die möglicherweise letzte Dienstreise von Annalena Baerbock als Außenministerin nach Kanada. Bleiben Sie bei uns.